Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Heute darf ich mal einen durchaus kontroversen Gast begrüßen, aber gerade das macht ihn umso spannender. In der Branche wird er häufig auch als Mr. Media bezeichnet und legt gerne mal den Finger in die Wunde, vor allem bei digitalen Marketeers. Ach so, und aktuell kümmert er sich übrigens auch noch um die SPD-Media-Kampagne für den kommenden Bundestagswahlkampf. Zu Gast ist niemand Geringeres als Thomas Koch. Und wir sprechen heute beispielsweise darüber, warum die explodierende Anzahl an Werbebotschaften, denen unser Gehirn täglich ausgesetzt ist, ein echtes Problem ist und auch negative Auswirkungen auf eine Werbewirkung hat. Wir sprechen auch darüber, warum der Fehlglaube, dass digitale Messbarkeit automatisch alles besser macht, totaler Käse ist. Wir sprechen über das Ausmaß an Fake-Traffic, ein Thema, das mir ja sehr bekannt ist aus meiner eigenen beruflichen Vergangenheit. Und Thomas zeigt klar und deutlich auf, was die Aufgabe eines Mediaplaners sein sollte. Warum die digitalen Kanäle nicht alleine für einen erfolgreichen Markenaufbau ausreichen und schlussendlich, was eine gute Mediastrategie und Kunst gemeinsam haben. Also, super spannend, bleibt dran, hört rein, jetzt geht's los.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Hey Thomas, schön, dass du dabei bist. Bevor wir loslegen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Hey Daniel, danke für die Einladung. Hallo Hörerinnen und Hörer. Ich bin der Thomas. Was bin ich eigentlich? Ich bin Mediaplaner. Im Grunde genommen bin ich Mediaplaner, das allerdings schon furchtbar lange. Hatte sehr lange große und kleine Agenturen und berate heute Unternehmen bei der Kommunikation und kommentiere wild alles, was im Markt passiert.
Was sehr spannend ist, deswegen kleine Follow-Empfehlung auch für Thomas LinkedIn-Profil. Thomas schreibt nämlich wirklich wöchentlich oder manchmal täglich über die spannenden Veränderungen und Neuigkeiten rund ums digitale und auch nicht digitale Marketing. Wir wollen ja heute über das Thema Werbewirkung, also abnehmende Werbewirkung sprechen und in dem Zusammenhang den Shift auch von Markenbildung und Branding hin zu Performance Marketing. Das ist ja eigentlich ein Themenblock. Bevor wir da jetzt ganz konkret reingehen, würde ich mal aber gerne noch so ein bisschen global galaktischer mit dir starten und nochmal die Veränderung der Medienlandschaft zu den letzten 10, 15 Jahren beschreiben. Also Stichwort, ich sag mal, the rise of social media, ja, ist ja mit Sicherheit eines der bestimmten Themen, aber wie hat sich sozusagen die Mediennutzung und auch die Medienlandschaft aus deiner Sicht in den letzten 10, 15 Jahren im Wesentlichen verändert?
Also erstmal, ich fange mal positiv an. Social Media ist großartig, weil hatten wir vorher nicht. Ist eine wundervolle Form der Kommunikation und bleibt auch. Ne? Also Social Media geht nicht wieder weg. Social Media hat sich natürlich irgendwie zu einem Problem entwickelt. Das ist allerdings ein allgemein digitales Problem. Nehmen wir das mal ganz einfach. Vor dem Aufkommen der digitalen Medien hatten wir als Endverbraucher etwa 3000 Botschaften am Tag, denen wir begegneten in irgendeiner Form und die wir ausfiltern mussten. Also jedes Mal, wenn eine Marke irgendwo erkennbar wird für mich, ist das eine Begegnung mit Marke und Werbung. Das waren vor dem Aufkommen der digitalen Medien, waren das etwa 3000 Botschaften am Tag. Eine ganze Menge eigentlich. Mhm. Aber unser Gehirn selektiert ja. Ja, unser Gehirn hilft uns ja, die Irrelevanten von den Relevanten zu trennen. Inzwischen sind das 10.000, 13.000, man ist sich nicht so ganz einig. Auf jeden Fall hat sich die Menge an Werbung, der wir täglich begegnen, hat sich verdrei- oder vervierfacht. Ganz simple Milchmädchenrechnung, dann muss die Werbewirkung nachlassen. Es kann gar nicht sein, dass wir mehr Botschaften aufnehmen, weil jeder von uns, wenn wir uns fragen, wie viele Botschaften erinnerst du von gestern, dann können wir vielleicht 15, 20 nennen. Ja, Marken, denen wir begegnet sind in irgendeiner Form. Mir kommt einfach nicht durch. So. Und das heißt, die digitale Medienlandschaft hat dazu geführt, dass die Menge an Werbung mehr wurde und wir aber nicht mehr Werbung aufnehmen. Das im umgekehrten Verhältnis führt dann dazu, dass die Werbewirkung nachlässt.
Sind es jetzt vorwiegend die sozialen Kanäle, die dazu beitragen, dass die Zahl von 3.000 auf irgendwie 10.000 oder 13.000, wie du es gerade genannt hast, angestiegen ist? Oder sind auch so Kanäle dabei wie Google Search zum Beispiel, ne, wo man ja auch bei jeder Suche einfach mal mit unzähligen Anzeigen bombardiert wird? Also was sozusagen sind die Treiber dahinter im digitalen Universum?
Die Treiber sind Display, Search und Social Media, die drei, ganz klar.
Wenn wir es nochmal in Zahlen fassen, also das ist ja eine Verdrei- oder Vervierfachung der Botschaften, aber das Budget hat sich ja nicht verdrei- oder vervierfacht. Das heißt, kann man sagen, Werbung ist deutlich günstiger geworden, also zumindest mal die einzelne Botschaft für den Werbetreibenden, wenn man jetzt noch nicht über die Werbewirkung spricht, sondern nur mal über sozusagen die einzelne Anzeige oder die einzelne Ad.
Wenn wir Glück haben, dann ist die Werbung um das gleiche Maß billiger geworden wie unwirksamer. Dann hätten wir ja wieder ein gleiches Verhältnis. Keiner weiß das. Aber ich würde mal hoffen, dass die Werbung dadurch auch günstiger geworden ist. Aber es hilft nicht weiter, weil sie ja die Wirksamkeit nachlässt.
Und am Ende ist es ja aber doch dann so eine Art Scheinwelt, in der wir so ein bisschen leben, würde ich fast schon sagen, weil also die Anzahl der Botschaften explodiert, es ist wahrscheinlich günstiger geworden, rein schon im Dreisatz muss es ja so sein. Auf der anderen Seite feiert sich die digitale Werbewelt ja damit, dass man augenscheinlich alles messen kann. Ja, also sag mal, ich bin ja in der Performance-Marketing-Welt vorwiegend groß geworden und ja, da ist es ja ganz normal, dass du eigentlich alles durchmessen kannst, von der Impression über den Klickrate bis hin zur Conversion und vielleicht sogar hinten noch ein CLV irgendwo dran flanscht. Und damit ist man ja sozusagen als digitaler Marketier in dem Glauben, man könnte alles perfekt aussteuern. Ich habe jetzt schon so eine negative Konnotation in meiner Fragestellung drin. Du kannst es gerne jetzt auch positiv drehen, weil ich will es auf keinen Fall jetzt sozusagen negativ konnotieren. Hab's jetzt so ein bisschen, aber also was ich fragen will ist, die digitale Welt eröffnet ja erstmal einen komplett neuen Datenraum, den es vorher so nicht gegeben hat. Das ist ja eigentlich positiv. Oder wie ordnest du das ein?
Das ist auf jeden Fall positiv. Es war in der Vergangenheit immer wahnsinnig schwer, Werbung zu messen. Ich sage jetzt ganz bewusst Werbung zu messen, ja, und nicht Wirkung. Ja. Weil wenn wir Impressions messen, ist das ja auch keine Wirkung. Ja. Ja. Das Seltsame bei den KPIs, die wir da messen, ist, dass sie immer höher ausfallen, als die Agentur prognostiziert. Das ist ein Phänomen, dem begegne ich seit Jahren. Ich beobachte ja Kunden, wie sie sich mit ihren Mediaagenturen bewegen, sehe die Reportings und die Agenturen reporten immer mehr Impressions, als sie versprochen haben abzuliefern.
Warum ist das so?
Das kann ich dir nicht erklären, weil ja keiner weiß, was da gemessen wird. Man bekommt immer ein positives Gefühl. So, jetzt ist das, was da gemessen wird, natürlich keine Wirkung, sondern da draußen der Traffic im Netz besteht zu 70% aus Bots. Das sind nicht alles böse Bots, da sind auch gute Bots dabei, die wir brauchen, damit das ganze Internet funktioniert. Das ist völlig klar. Aber 70% dessen, was wir messen, ist nicht menschlichen Ursprungs. So, das würde ja alleine schon erklären oder bestätigen, dass wir hier nicht Werbewirkung messen können, weil wir ja nicht messen, was Menschen gesehen haben.
Woher kommt die Zahl, 70%?
Die stammt von Forschungsinstituten. Die kann ich jederzeit später nachliefern. Das habe ich jetzt natürlich nicht alles parat. Aber das sind ernstzunehmende Institutionen, die das regelmäßig messen. Und die kommen auch alle zu den gleichen Ergebnissen. Also diese 70% sind nicht neu. Ne? Die sind uralt. So, und von den 70% sind irgendwie, wenn alles gut ist, die Hälfte gute Bots und die Hälfte sind Bad Bots. So, und die Bad Bots, das sind die, die unsere Werbewirkung stehlen. Ja, die sind bewusst eingesetzt, um Klicks zu generieren, um Impressions zu generieren, weil sie saugen auf diese Art und Weise das Geld ab.
Wir sind jetzt schon bei der konkreten Beschreibung, was die Werbewirkung mindert. Bots sind mit Sicherheit ein Thema. Also tatsächlich habe ich mich, wie du weißt, ja auch mal ein Jahr lang intensivst mit dem Thema in einem Startup beschäftigt. Aber das ist ja nur ein Faktor. Also da würde ich jetzt mal einen Haken dahinter machen. Richtig, Bots sind ein großes Thema. Gleichwohl ist es wahnsinnig schwierig, dem zu begegnen, weil zum Beispiel jetzt in der Social-Media-Welt, also niemand kann ja die Bots auf Meta oder X eliminieren, außer Meta oder X selber.
Ja. Ja.
So, das heißt, ich als Werbetreibender bin ja erstmal hilflos und muss den Impressions, die mir Meta oder X, also ich nehme jetzt mal die zwei, kann auch beliebig TikTok oder andere Social Networks natürlich nehmen. Das heißt, ich muss den Zahlen ja erstmal glauben und vertrauen. Wenn ich sowas wie 70% weiß, kann ich die natürlich auch selber dann irgendwo abziehen. Aber dann sind wir ja erstmal wieder bei der Reichweite, die reine Reichweite. Die hat ja noch nichts mit der Werbewirkung zu tun. Also wie komme ich jetzt sozusagen von einer Reichweite, die du beschreibst, die ja offensichtlich teilweise minderwertig ist, zu einer dann abnehmenden Werbewirkung, die ja auch noch andere Einflussfaktoren hat, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass auch die Anzahl der Botschaften dazu nimmt. Das heißt, ich habe ja jetzt sozusagen minderwertige Impressions, wie du sagst, und auf der anderen Seite ja irgendwie auch dann sowas wie Botschaftenvielfalt oder Overloading ist, glaube ich, dann ein besserer Begriff. Das heißt, das Gehirn des Menschen kann sie gar nicht mehr verarbeiten, ergo speichern. Das heißt, ich erinnere mich gar nicht mehr an die Magenbotschaft. Das sind jetzt schon zwei Punkte, die wir besprochen haben. Aber wie kriege ich die jetzt als Werbetreibender zusammen? Wie kann ich die jetzt einordnen?
Also man könnte auch bösartig sagen, die Scheiße kommt von beiden Seiten. Auf den Werbungtreibenden zu. Du hast gerade Google und Meta angesprochen und deren Zahlen. Das ist ja einmalig in der Welt des Marketing, dass wir für Kontakte zahlen, die wir nicht kontrollieren können. Ne? Mhm. Bei den Kontakten, die wir im Fernsehen kaufen oder bei Print, da gibt es Standarderhebungen, die sind abgesprochen mit den einzelnen Gremien. Die Kunden reden damit, die Agenturen auch. Jeder weiß, wie es erhoben wird. Jeder kann sehen, wie es erhoben wird. Das heißt, wir können, ein Kontakt im Fernsehen ist etwas Reales. Ne? Das können wir nachvollziehen. Ein Kontakt bei Meta ist einfach in den Raum gesetzt. Meta behauptet das.
Richtig, jetzt kritisiere ich, versuche ich gerade mal trotzdem das Fernsehen zu, nicht das Fernsehen an sich, sondern die Erhebung der Daten zu kritisieren. Vielleicht hast du da auch einen Punkt. Also ja, das standardisiert, stimmt, alles abgestimmt, aber es weiß ja trotzdem niemand, ob ich jetzt gerade in der heutigen Mediennutzungsart und Weise parallel mit meinem Smartphone auf dem Sofa sitze und sozusagen die Werbung nicht mehr aktiv konsumiere. Oder vielleicht war ich auch nur kurz ums Eck, die Werbung läuft im TV weiter, da weiß ja auch keiner. Also ich will damit sagen, es gibt ja sozusagen, die Kontakte sind standardisiert gemessen, aber das heißt ja auch noch lange nicht, dass da 100% der Audience aktiv erreiche und auch im Gehirn bleibe.
Nee, das ist richtig. Natürlich muss man, das sind Kontaktwahrscheinlichkeiten, ne? Wir nennen es auch nicht Kontakte, wir nennen es Kontaktwahrscheinlichkeiten. Und wir wissen, welche Abstriche da zu machen sind. Wie du gerade beschrieben hast, ne? Beim Fernsehen sind sie größer als beim Kino. Ne? Diese Imponderabilien, die kennen wir. Bei den digitalen Medienwissen kennen wir nicht einmal die Herkunft der Kontakte. Ne? Das macht es etwas schwierig. Die sogenannten Walled Gardens, ja, die uns nicht zulassen, die nicht zulassen, dass wir sehen können, wie da die KPIs entstehen. Das ist leider Gottes so, dass das Marketing das zugelassen hat und nicht selbst hergeht und Kontaktwahrscheinlichkeiten determiniert und erhebt, die wir kontrollieren können, das ist mir ein Rätsel. Ja, weil wir reden hier über doch immerhin 26 Milliarden Euro, die jedes Jahr für Werbung, für Mediawerbung ausgegeben wird. Dass wir diese Investitionen nicht mehr kontrollieren können, ist ein absolutes Unding. Ja, und da möchte ich am liebsten die ganzen Kundenorganisationen und Werbungtreibenden für ohrfeigen. Das ist, wie gesagt, ein Unding. Aber es ist nun mal so, wie es ist.
Bevor wir weitergehen, weil also es gibt ja durchaus ein paar Anbieter im Markt, die sozusagen zumindest mal proklamieren, dass sie Werbetreibende dabei unterstützen, genau das zu kontrollieren, beispielsweise Ad-Verification-Anbieter. Ja, da gibt es ja ein paar, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da ist ja ein gewisses Versprechen dahinter, die Kontakte durchaus mitzumessen und die Qualität der Kontakte auch zu evaluieren. Also sowas wie Visibility, ne? Oder war es ein Bot oder kein Bot, also das, was du gerade angesprochen hast. Das heißt, eigentlich habe ich doch dann als Werbetreibender die Möglichkeit, mir für mehr oder weniger Geld Drittanbieter-Tools dazu zu kaufen und die Kontakte dann doch irgendwie messbar zu machen. Oder hat es ganz einen Haken?
Das hat einen ganz bösartigen Haken, denn die Ad-Verification-Leute sind Teil des Systems. Ja, die leben davon, dass diese digitale Welt funktioniert. Und wenn du mit forensischen Mitteln an die Messung gehst, das tun die Ad-Verification-Leute nicht. Ja, dann stellst du erstmal fest, was da für ein Müll verbreitet wird. Die Bad Bots, die kommen um alle Ad-Verification-Tools herum. Das sehen wir ja, wenn wir das ernsthaft messen. Ne? Der Forensiker kann dir sagen, ob du einen Bot erreichst oder einen Menschen. Das tut Ad-Verification nicht. Und die ganzen Ad-Fraud-Leute, die versuchen, das Geld der Marketing-Leute zu gewinnen, für ihre eigenen Zwecke, die kommen um all diese Tools herum.
Aber ich könnte jetzt trotzdem, also ich sag mal, ich bin jetzt Werbetreibender, ein größerer Werbetreibender, habe irgendwas zwischen 100 Millionen, 1 Milliarde digitaler Kontakte, vorwiegend Impressions, vielleicht im programmatischen Bereich. Dann könnte ich jetzt mit so gewissen Durchschnittszahlen, wie du sie vorhin genannt hast, könnte ich jetzt in einer, ich nenne es mal Milchmädchenrechnung, könnte ich doch eigentlich hergehen und zumindest mal meine Reichweite sauber rechnen, oder? Also indem ich sage, naja, ich habe, weiß ich nicht, 1 Milliarde Impressions gehabt, dann ziehe ich davon jetzt mal 50-70% ab, weil da gibt es verschiedene Studien, denen steht sozusagen, dass die nicht wertig sind, weil es Bots sind oder was auch immer. Dann hätte ich doch zumindest mal einen Näherungswert, mit dem ich arbeiten kann und auf Basis dessen ich dann die Kampagne vielleicht doch rechtfertigen kann. Oder ist es dann doch nicht so einfach?
Doch, das muss ja das Ziel sein, die auszuklammern, die mir Geld stehlen, ohne Leistung zu liefern. Hat aber mit Reichweite nichts zu tun. Ne? Du bist ja noch auf der Kontaktebene und versuchst, die Kontakte zu eliminieren, die unwirksam sind. Reichweitenzahlen gibt es im Internet überhaupt keine. Ich weiß niemals, wie viele Leute ich erreiche. Ich habe ja bei programmatischer Auslieferung noch nicht mal eine Ahnung, auf welche Seiten ich ausliefere. Ne? Nach einer Berechnung von UTEC wird jede deutsche Kampagne, die programmatisch ausgeliefert wird, an 44.000 Websites ausgeliefert. Die zählt niemand, die kennt keiner. Das heißt, eine Reichweitenmessung ist völlig unmöglich. Die alten Parameter, mit denen wir Werbung messen, Medien vergleichen, die funktionieren jetzt nicht mehr.
Was mache ich jetzt als Mediaplaner oder jetzt in deinem Fall als Berater? Also was empfiehlst du dann deinen Kunden, wie sie genau dem Herr werden?
Die Arbeit könnte nicht schöner sein als heute und sie könnte auch nicht komplizierter sein. Weil nimm mal den Marketing-Funnel, die der Marketing-Kunde vor Augen hat mit den Stärken und Schwächen der Marke entlang des Funnels und er genau weiß, hoffentlich, wo er ansetzen muss. Ja, mangelt es an der Sympathie, mangelt es an der Verfügbarkeit, die Stellschrauben, ne, die Marketing entdecken muss. Mhm. So, egal was der Marketingmensch von mir will, mir stehen heute Medien zur Verfügung und Kanäle, die helfen, das Problem zu lösen. Weil wir haben mehr Medien und Kanäle als jemals zuvor. Das ist das Schöne bei unserer Arbeit. Ja, das ist das Positive. Die digitalen Medien können Dinge, die analogen niemals konnten. Ja, ob das jetzt Targeting ist, ob das Retargeting ist, ja, oder jemanden daran erinnern, dass er doch schon gekauft hat und wieder kaufen sollte. Das war ja früher gar nicht möglich. Ja, das ist großartig. So. Was die digitalen Planer glaubten, ist, dass die digitalen Medien alles ersetzen, was es vorher gegeben hat. Mhm. Die haben halt keine Ahnung von den Stärken und Schwächen der Medien, ja. Weil die digitalen Medien ergänzen die analogen, die herkömmlichen, aber sie ersetzen sie nicht. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Satz, den ich heute von mir geben kann. Wir haben ein Ergänzungsprodukt, das uns hilft, Dinge zu tun, die früher nicht gingen, um das ganz simpel auszudrücken. Ja? Mhm. Alles, was ich allerdings brauche, um die Marke aufzubauen, um sie bekannt zu machen, geht nicht mit den digitalen Medien. Es ist noch nie eine Marke groß geworden, ausschließlich mit digitalen Medien. Mhm. Dazu brauche ich eine Kombination von analogen und digitalen. Und jetzt komme ich zu der Antwort auf deine Frage. Die Aufgabe des Mediaplaners ist, diese Balance zu beschreiben und herzustellen. Dem Kunden klipp und klar zu sagen, du brauchst so viel herkömmliche Medien und du brauchst so viel digitale Medien. Und so werde ich die miteinander kombinieren, sodass dein Mix entsteht, dass deine Marketing-Zielsetzung erreicht. Das ist eine absolute Kunst geworden, weil die lehrt auch keiner. Ne? Das lernst du nicht an der Uni oder der Fachhochschule. Und in den Programmen der Mediaagenturen, in den Ausbildungsprogrammen steht das auch nicht drin, wie das geht. Das ist eine Kunst. Okay.
Genau, bin ich bei dir. Und eine zunehmend komplexer werdende Kunst. Also ich meine, ich war auch mal in einem großen Konzern, habe da mit Mediaagenturen zusammengearbeitet. Also am Ende hast du dann halt ein Team an Mediaplanern und die legen dann Vorschläge vor. Und die kann man als gut oder schlecht finden, aber am Ende des Tages ist ja entscheidend, was bei rumkommt. Und dieses bei rumkommt, da sind wir bei dem Thema Messbarkeit. Wie stelle ich denn jetzt einen Mediaplan so auf, dass ich dann wirklich auf ein Outcome, in dem Fall, lass uns mal bei Markenbildung bleiben, ja, nicht Performance-Marketing à la Order-Conversion-Optimierung, sondern Markenbildung, dass ich da sozusagen das Maximum erreiche. Ich habe jetzt 20 Kanäle oder Mediagattungen und jetzt sozusagen muss ich daraus einen Mix bilden, um meine Marke, die schon mehr oder weniger bekannt ist, irgendwie da draußen an den Mann oder die Frau zu bekommen.
Das, was du beschreibst, nenne ich Szenarien. Ja, die Mediaagenturen legen dir verschiedene Szenarien vor, so nach dem Motto, man könnte es so machen, man könnte es aber auch so machen. Natürlich haben sie Modelings, ja, die helfen einigermaßen herzuleiten, was einzelne Mediamixe erreichen können. Mhm. Aber diese Modelings, die arbeiten ja auch mit mangelhaften Daten. Und das ist alles nicht so einfach. Wenn es so einfach wäre, wäre jede Kampagne erfolgreich. Das ist sie nicht. Wir haben hier einen Vorgang vor uns, den ich sehr ähnlich empfinde wie bei der Kreation. Ja? Die Kreativen und die Medialeuten bekommen ja das gleiche Briefing. Das unterscheidet sich durch nichts. Das sind die gleichen Worte, die gleichen Problembeschreibungen, die gleichen Ziele. Die Kreativen entwickeln daraus ein Konzept. So stellen sie sich eine Kampagne vor, die in der Lage ist, meinetwegen die Marke sympathischer zu machen oder bekannter zu machen oder die Anwendungsmöglichkeiten der Marke zu beschreiben oder. Die Media-Leute, die dürfen hier, natürlich können wir Szenarien vorlegen. Ich kann dir am Rechner 800 Szenarien entwickeln. Das ist überhaupt kein Problem. Die sind alle wertlos. Alle 800, wenn dahinter keine Strategie steht. Die Strategie ist ja nichts weiteres als der Weg zum Ziel. Das heißt, hier erkläre ich dem Kunden, warum ich glaube, dass dieser Weg erfolgreicher ist als jeder andere, um die Ziele zu erreichen.
Aber worauf basiert dann die Strategie? Weil du sagst ja, oder sagtest eingangs, naja, also beispielsweise den KPIs von großen Wallet Gardens kann man vertrauen, muss aber nicht. Modelings sind auch nicht das Gelbe vom Ei, beziehungsweise haben von Natur aus gewisse Restriktionen, gehen ja auch nicht beliebig tief in einzelne Kanäle oder Kampagnen runter beispielsweise.
Können sie nicht, ne?
Also das heißt, worauf basiert ich jetzt meine Strategie, um den Kunden zu erklären? Es ist ja jetzt nicht nur sozusagen Erfahrung und Gefühl vermutlich, was du jetzt gerade ansprichst, sondern was ist jetzt die Herleitung der Strategie?
Es ist eine Kombination, die Schule in St. Gallen, die beschreibt das so schön, eine Kombination von Kunst und Wissenschaft. Tatsächlich, ja, also die Wissenschaft sind die Daten, die wir haben, die meine Erfahrung lehrt mir, wie ich mit diesen Daten umzugehen habe. Und das andere ist Kunst. Es ist ein Konzept.
Ich versuche es mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen möglichst plakativ zu machen. Also sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie, plane gerade eine große Markenkampagne und jetzt möchte ich, habe dafür irgendwie 10 Millionen Euro zur Verfügung, auch in die Tüte gesprochen, jetzt mal eine x-beliebige Zahl. So, jetzt muss ich ja mal festlegen, packe ich jetzt 1 Million davon in Social Media und 1 Million Out of Home oder Digital Out of Home oder kombiniert und ein bisschen was ins Radio und in TV und in Print und so weiter und so fort. Oder wie mache ich jetzt meinen Mix? Und du sagst jetzt, naja, das ist so ein bisschen ein Mix aus Wissenschaft und Kunst. Aber wie komme ich jetzt zu einem Szenario oder zu einer Empfehlung? Das ist vielleicht das bessere Wort.
Ich lasse mich selbstverständlich zunächst einmal von leiten. Der Mediaplaner ist ein Zahlenmensch. Die Daten sagen mir, welche Medien was können. Mit was können meine ich zum Beispiel, wie viel Reichweite können sie erzeugen, wie viel Kontakte kaufe ich hier, welche Kontinuität kann ich herstellen. Das ist alles Daten. Weitere Daten sagen mir, welche Medien meine Zielgruppe nutzt. So, jetzt brauche ich Insights, die mir helfen, zu beschreiben, wann der Mensch aufnahmebereit ist für meine Botschaft. Also ich muss in diese Zielgruppe eintauchen. Ich muss mich fragen, wie entsteht die Entscheidung? Ja, mit wem redet der Mensch mit anderen? Ja, du hast gesagt, 10 Millionen, nehmen wir mal einen Energieversorger. Ja, die geben so viel Geld aus, die geben sogar mehr aus. Ja? Wie entsteht im Haushalt ein Gespräch über den Energieversorger? Wer redet da mit wem? Ja, wer initiiert das Ganze? Ich hab verschiedene Pläne entwickelt, die davon ausgegangen sind, dass die Frau eher dazu tendiert, ein Gespräch zu initiieren über die Marke, als der Mann. Das sind Insights, ja, die ich generiere aus Daten heraus, aus einer Erkenntnis heraus. Dann muss ich mich fragen, wer redet hier mit rein? Ja, wer beeinflusst die Entscheidung? Ja, welche Rolle spielen Teenager im Haushalt? Wir wissen, bei der Ernährung spielen die eine gewaltige Rolle heute, ja. Etwa die Hälfte der Haushalte, die sich vegetarisch ernähren, tun das wegen der Kinder. Ja, die haben das reingebracht. So, dann Bingo. Hier erfahre ich gerade sehr viel darüber, wer meine eigentliche Zielgruppe ist. Ja, das sind nämlich gar nicht die Haushaltsführenden oder Haushaltsvorstände, sondern das sind deren Kinder. So.
Dann sagen wir mal, also Kinder, das ist ein super Beispiel mit der Ernährung. Sagen wir mal, ich habe jetzt ein Produkt, ein vegetarisches Produkt und möchte das sozusagen jetzt da draußen promoten. Jetzt weiß ich, Kinder spielen eine entscheidende Rolle. Dann bin ich ja jetzt gedanklich schon irgendwie bei Social Media.
Ja.
Wie komme ich dann sozusagen zu einem gesamtheitlichen Mediaplan?
Ja, wir haben gesagt, bleiben wir bei dem Beispiel, weil das zeigt auch ein bisschen die Komplexität aus, aber auch, wie viel Fingerspitzengefühl ich brauche, ja, um hier einen Schritt weiterzukommen. Ich weiß, der Einfluss der Kinder ist groß. Die Kinder erreiche ich weder im Fernsehen noch mit Print. Ja. Die erreiche ich in digitalen Medien, die erreiche ich in sozialen Medien. Fein. Sie sind aber nicht die Hauptzielgruppe. Sie beeinflussen den Vorgang immer im Haushalt. Ja. Das heißt, wenn ich weiß, ich brauche für die Kinder Social Media, dann weiß ich werde mit Social Media keine ausreichende Reichweite aufbauen, um Awareness aufzubauen, um mentale Verfügbarkeit aufzubauen, die ich alle brauche, um die Marke im Haushalt zu platzieren und dann irgendwann Kunde zu werden. Also ein
Ja, nicht nur
Vertragsabschluss
Awareness, sondern
auszufangen.
am Ende ist ja wahrscheinlich dann der Entscheidungsträger, jetzt in dem Beispiel, sind ja dann auch die Eltern, die dann
Ja,
eher einkaufen gehen. Also vielleicht sind die Kinder noch dabei, aber wenn die irgendwie, weiß ich nicht, 15 sind, dann gehen die auch nicht mehr mal einkaufen. Das heißt, am Ende müsstest du ja dann an den Punkt kommen, wo dann ein Erwachsener durch den Influencer Kinder sozusagen im Edeka steht und dann zu Rügenwalder Mühle, vegetarischen Produkten oder veganen Schnitzeln greift, weil er genau durch Werbung an diesen Punkt gebracht wurde, beeinflusst durch die Kinder, die das möchten.
Ich weiß, dass die Social Medien, die ich für die Ansprache der Kinder, für die ich mich schon entschieden habe, dass die genau das nicht können. Ja, die können die Hausfrau im Supermarkt nicht dazu bringen, Rügenwalder Mühle zu kaufen. Was ich hier brauche, sind die guten alten Kriterien, Reichweite, Awareness, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, bla bla bla, Marke. Ja. So. Und die kann ich mit digitalen Medien gar nicht aufbauen. Das heißt, hier wird erkennbar, dass ich eine Kombination brauche von analogen und digitalen Medien.
Aber warum können das die Digitalen nicht? Das hast du jetzt schon mehrfach erwähnt, aber was ist sozusagen der Grund dahinter? Weil ich kann ja, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, kannst du es gerne gleich komplett zerlegen, aber auf YouTube könnte ich ja jetzt auch einen sozusagen vertrauensbildenden Spot ausstrahlen, so wie ich es auch früher im Fernsehen gemacht habe, der mir erklärt, dass Rügenwalder Mühle, dass es ein ganz tolles Produkt ist und total gesund und ohne Tiere und bla bla bla. Also warum können das dann aus deiner Sicht digitale Medien nicht? Weil das wäre ein TV-Ersatz vielleicht.
Ja, schön, dass du gerade das Wort Ersatz brauchst. Ich habe vorhin gesagt,
Okay.
Ergänzung.
Ja. Ja, guter Punkt.
Da sehen wir, was schiefläuft. YouTube ist eine feine Ergänzung zu Fernsehen, weil nur mit Fernsehen bekomme ich 70-80% Reichweite hin. Und diese Reichweite, das zeigen alle Studien seit Jahrzehnten, Reichweite ist die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg einer Kampagne. Das hat ganz, ganz simple Hintergründe. Ja, wenn ich keine Reichweite erzeuge, erzeuge ich keine Aufmerksamkeit. Und ohne Aufmerksamkeit, ne, brauche ich jetzt nicht weiterzudenken, kaufe ich nichts für die Marke. Das heißt, diese Reichweite ist von lebenswichtiger Wichtigkeit für mein Marketingziel. Und wenn das YouTube, welche Reichweite erzeugt denn YouTube? Reden wir hier über 10% oder 15%? In der Zielgruppe Hausfrau, ne? Damit kann ich Fernsehen ergänzen. Und das werde ich auch tun, ja, weil ich mit dem Fernsehen nur eine bestimmte Auswahl an Hausfrauen erreiche. Ich erreiche nicht 100% aller Hausfrauen, aber 70%. So. Will ich von den übrigen 30% noch welche erreichen, dann muss ich vielleicht über YouTube nachdenken. Oder über Video auf Facebook, egal, ne?
Bei YouTube oder Facebook hätte ich ja einen Kontakt vielleicht, aber da stelle ich mir dann schon wieder eine andere Frage. Ist der Kontakt genauso wertig wie jetzt einer im TV? Hast du ja vorhin auch dargelegt, dass da sozusagen standardisierte Messung gibt, weil vielleicht ist es ein Video im Feed, den ich durchscrolle und genau 0,01 Sekunden dann sozusagen wahrnehme. Klar, ein Salesmensch von Meta würde jetzt erklären, dass der natürlich genauso wertig ist wie ein anderer und da gibt es ja auch dann bestimmt eine Studie dazu. Aber ist er das wirklich? Oder, ne, weil ich will jetzt zu einem Mediaplan kommen. Sagst du, YouTube, Ergänzung zu TV und vielleicht noch ein bisschen Meta, Insta oder Facebook-Video. Aber wie viel davon und wie kriege ich da sozusagen die gleiche Reichweite, Schrägstrich, auch Wertigkeit rein?
Die Wertigkeit ist eine Frage, die YouTube und Facebook nicht beantworten können. Sie haben keine Daten dafür. Ja? Die Daten, die wir im Markt dafür haben, die stammen von Ehrenberg Bass Institut in Australien. Ja? Also unabhängige Wissenschaftler. Kann jeder Marketingleiter nachlesen. Die werden natürlich gerne disvoiert von 7-1, weil sie kommen zu dem Ergebnis, dass das herkömmliche Fernsehen deutlich wertiger ist als jedes Video, das in den sozialen Medien ausgestrahlt wird. So, das kann ich jetzt nun glauben oder nicht. Ich würde, sagen wir mal, die Aussage unabhängiger Wissenschaftler auf jeden Fall mal mit in die Waagschale werfen. Ne? Wenn Meta und Google keine Antworten haben, weil sie keine liefern wollen, dann ist das deren Problem.
Okay, also ich habe schon Zahlen gesehen von zumindest mal Meta und ich kann jetzt nicht mehr sagen, aus welcher Studie genau und so weiter, aber da wird dann Brandlifts dann aufgeführt und so weiter und am Ende kann ja dann auch der Preis ins Spiel kommen irgendwann, weil du dann einen effektiven CPM ja auch zahlst und der kann ja dann unterm Strich trotzdem besser sein als jetzt im TV beispielsweise.
Ja, es ist einfacher, die Reichweitenfrage zuerst zu beantworten als die Wertigkeit, weil bei Wertigkeit Qualität in der Mediaplanung hat sich immer schwer getan. Ja? Weil in dem Augenblick, wo ich vermeintlich qualitativ höherwertige einkaufe, kaufe ich sehr viel teurer ein. Ja, das haben wir bei Print ist das, kennen wir das seit Jahrzehnten. Ja? Eine Anzeige in der FAZ ist deutlich teurer als im Goldenen Blatt. Ne? Das war immer so. Ja? So. Über Wertigkeit zu diskutieren ist immer schwierig. Also ich bleibe am liebsten bei messbaren Dingen wie Reichweite. Ja? Wenn ich sehe, 3 Millionen Euro im Fernsehen bringen mir 70% Reichweite und 500.000 auf YouTube bringen mir weitere 5% inkrementell, ja zusätzlich. Ja. Dann sind das Daten, mit denen ich arbeiten kann.
Okay.
So. Aber YouTube kann halt nicht die 70% liefern. Das geht halt nicht. Zumal okay. Wir
Was das kann YouTube liefern, wenn du es umgekehrt planen würdest? Also sag mal, du fängst mit YouTube an, weil also es ist ja durchaus ein Medium, was wahrscheinlich in jedem Haushalt, fast jedem Haushalt genutzt wird. Also wo ist da sozusagen eine Grenze aus deiner Sicht?
Ich muss arbeitstaktisch mit dem anfangen, der die höchste Reichweite liefert. und dann ergänzen. Okay, immer noch raus, ne? Ich kann da nicht mit dem Schwächsten anfangen, aber das ist zumindest ein Weg, den ich gehen kann, um zu dieser Balance zu kommen. Ja, weil das hilft mir, das zu bewerten. Aber das tun ja schon viele nicht, ja, weil sie immer noch gefangen sind in Digital First. Ja. Mhm. Nike hat das ja gerade schmerzhaft gelernt, dass Digital First falsch ist. Ne? Ich muss erst fragen, was braucht die Marke, um erfolgreich zu sein im Markt? Welche Medien bedienen diese KPIs? Ja? Und da geht es um Markenbildung, da geht es um Vertrauen, da geht es um, ne, Bekanntheit. Bob Hoffman sagt absolut richtig, er muss eine Marke berühmt machen. Make the brand famous. Ja, ja klar, ja, weil ohne diese Berühmtheit ist alles wertlos, was ich mache. Ja, wenn mich keiner kennt und keiner Vertrauen zu mir hat, dann ist alles wertlos, was ich danach mache.
Kannst du den Nike-Fall nochmal skizzieren für alle Zuhörer, die den vielleicht noch nicht mitgekriegt haben? Also was
genau haben die falsch gemacht? Sehr, sehr schön nachzulesen, gerade bei LinkedIn. Die Verena Gründel hat das gepostet. Die Verena Gründel ist eine schöne Quelle, weil sie ist Chefin der Demexco und zuständig für die Außenwirkung der digitalen Welt. Insofern sehr, sehr wichtig hier. Die Nikes hatten vor ein paar Jahren, wie viele andere, Digital First ausgerufen und den digitalen Medien den Vorsprung gegeben im Media-Mix vor allen anderen Medien. Insbesondere
Vorsprung im Sinne von budgetär, ne? Also wir reden über Budgets jetzt konkret.
Sie haben genau 77% ihres Budgets auf Performance-Medien gelegt. Ne? Die Zahl, die ist hier bestätigt. Ein Wahnsinn, ja. Wer so etwas macht, der hat ja schon Marketing nicht verstanden oder den Marketing-Funnel nicht verstanden. Egal, die haben es gemacht, ja. So, und jetzt rauschen die Umsätze nach unten. Sie haben 10% Umsatz verloren. Jetzt stellt euch mal vor, 10% Umsatz bei Nike, über wie viel Geld wir hier reden, ja? Nur weil man einen Fehler gemacht hat im Media-Mix. Ja? Natürlich darf man nicht 77% des Geldes auf Performance legen, ja? Den Großteil des Geldes muss ich auf Marke legen, und ergänze dann um Performance-Medien, die sich natürlich auch viel leichter tun, wenn die analogen Medien vorher diese Bekanntheit produziert haben, diese kontinuierliche Bekanntheit. Ist ja nicht so, dass keiner Nike kennt, ja. Aber diese mentale Verfügbarkeit, ja. Ich denke an Schuhe. Wer kommt mir zuerst in den Kopf? Ne? Ist es Nike? Nein, offensichtlich nicht mehr, wenn ich hier mein Branding federn lasse. So, und jetzt steuern die gegen. Das Schönste an diesem ganzen Beispiel ist, dass genau das Gleiche Adidas vorher passiert ist.
Ja. Was machen die jetzt konkret? Ist das bekannt? Also inwieweit Nike gegensteuert?
Nein, das hat Nike noch nicht gesagt. Da sind ja auch Unternehmen immer vorsichtig. Da ist das Adidas-Beispiel wieder großartig. Ja. Weil der weltweite Marketingchef von Adidas ist in die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, er hat einen Fehler gemacht. Das kommt einmal alle 1000 Jahre vor. Ja, dass ein Marketingmensch sagt, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja. Und zwar haben die weltweit Fernsehen gestrichen. Es gab keinen Fernsehauftritt mehr in irgendeinem Land für die Adidas-Werbung. Sie haben alles über digitale Medien gemacht, haben dann festgestellt, dass das falsch war. Und haben Fernsehen wieder aufgenommen als Medium, in Media-Mix. So, hätte man ihn vorher sagen können. Ne? Das ist, die brauchen nur zu Procter & Gamble zu gucken, um zu sehen, wie man Marken führt. Ja? Es ist ja nicht so, dass das nicht sichtbar ist. So, und der Oberwitz an der ganzen Geschichte ist, dass Nike den gleichen Fehler gemacht hat wie Adidas, nur 2 Jahre später.
Das Marketing-verantwortliche Fehler zugeben, das ist tatsächlich ein Novum oder eine extreme Ausnahmeerscheinung. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Themen, also keiner will ja Fehler zugeben, ne? Also weder die Mediaagentur, der Media Manager dann im Konzern auch nicht. Und deswegen, glaube ich, sind auch alle immer relativ glücklich und zufrieden, wenn man dann die Ziele, wie auch immer die Ziele gesteckt werden, dann irgendwie erreicht. Ich würde ganz gern nochmal auf andere Gattungen gehen. Also ich höre schon bei dir raus, du bist ein Verfechter von TV. Jetzt gibt es ja noch ein paar andere klassische Mediagattungen.
Ich bin ein ganz großer Verfechter aller Medien. Und die Medien zusammenzubauen in einer Medienlandschaft, die sich verändert, ja, wo auch die Mediennutzung sich verändert, ist für mich eine Kunst. Und ich habe hier gerade im Handy was aufgerufen. Der Cellist Pablo Casala, der ist gefragt worden, warum er mit 90 Jahren immer noch weiter übt am Cello. Und er hat geantwortet, because I think I'm making progress.
Sehr schön. Und das heißt, wir dürfen weiter mit dir rechnen, auch in der Mediabranche.
So, und so geht es mir auch. Ja, ich mache Media jetzt seit 52 Jahren und ich habe das untrügliche Gefühl, dass ich besser werde. und dass ich die Veränderungen wahrnehme. Ich meine, ich betreue ja Kunden, entwickle für sie Mediastrategien, die sich darauf verlassen, dass ich mein Handwerk beherrsche, das ich nenne Handwerk und Kunst, ja, weil das ist nicht nur Handwerk. So, das heißt, ich habe eine unglaublich spannende Medienlandschaft vor mir, die sich in einer Veränderung bewegt. Und das soll ich zusammen orchestrieren in einen Media-Mix, der für den Kunden Erfolg verspricht. Das ist eine Entwicklung, ja. Ich natürlich brauche ich Daten dafür, ja. Die habe ich zuhauf. Ich brauche aber vor allen Dingen klare Ziele, ja. Und ich muss wissen, haben wir ja eben erwähnt, was meine Zielgruppe da draußen treibt, ja. Ja. Wie sie ihre Entscheidungen trifft, wann sie die trifft. Trifft sie die am Wochenende, trifft sie die freitags? Das muss ich alles herausbekommen. Und dann fällt es auf einmal relativ leicht, wenn ich die Kundenziele dabei betrachte, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe gerade einen Kunden vor mir, der ergänzt seinen Auftritt in analogen Medien immer stärker durch digitale Medien. So, das ist, denke ich mal, ein Vorgang, der relativ häufig vorkommt im Augenblick. Und dem habe ich klar gemacht, dass die digitalen Medien die Reichweiten, die er bei den analogen gerade verliert, nicht ausgleichen kann. Sondern dass er ein drittes Medium braucht. Es geht um TV, es geht um digitale Medien. Er braucht ein drittes Medium. Und die Agentur hat das bisher vehement abgelehnt. Ja, weil die Agentur glaubt, es gäbe so eine Art Mindestwerbedruck oder Mindestetat, den man einsetzen müsste bei bestimmten Medien. Was absoluter Blödsinn ist, ja. Ich meine, wer sagt denn, dass ich mindestens 5 Millionen in TV investieren muss? Weißt du, wer das sagt? Das sagen TV-Vermarkter. Ja, ja. Die Vermarkter lieben den Gedanken von Mindestetats. Aber es gibt keine wissenschaftliche Herleitung dafür, ja. Das heißt, ich kann mit einem dritten Medium, da diskutieren wir jetzt drüber, ist das Digital Out of Home, könnte das Audio sein, ja, die beide Reichweiten stark sind. Ich brauche ein drittes Medium.
Oder auch Print vielleicht, ja.
Selbst Print, ne? Ich brauche irgendein drittes Medium, das mir hilft, die Reichweite in die Höhe zu treiben.
Und da wird es, finde ich, jetzt schon wieder kompliziert, wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil eine super Überleitung, weil tatsächlich brennt mir eine Frage auf den Nägeln und das ist, wie kriege ich jetzt in dem Fall ja das dritte Medium mit rein, weil ich habe in Vorbereitung auf den heutigen Podcast auch noch so ein bisschen recherchiert. Und bin dann relativ schnell auf eine Studie gestoßen, die in der Absatzwirtschaft auch mal veröffentlicht wurde. Da ging es dann darum, dass Print eine Top-Werbewirkung hat. Ja, also Zitat, 80% der Abo-ZahlungsleserInnen erinnern sich an die beworbenen Marken. Mehrstufige Studie, bla bla bla. So, dann ein bisschen weiter recherchiert, dann auf eine ARD-Media-Studie gekommen. Da ging es dann um das Thema Radio. Dass Radio ja werbungstreibenden Unternehmen ein perfektes Werbeumfeld bietet, um die Eigenschaften ihrer Marke entsprechend zu platzieren. Und das ohne Ad Fraud, haben wir auch schon das Thema, 100% Brand Safe und so weiter. So, das heißt, also ich gehe dann so die verschiedenen Gattungen durch und dann finde ich wunderbare Studien zu jeder einzelnen. Ich habe jetzt mal zwei zitiert, ich kann eine zweite machen. Die alle sozusagen belegen, Radio ist super, Print ist super, TV ist sowieso super und so weiter und so fort. So. Aber wie gehe ich jetzt weiter als Mediaagentur oder Mediaverantwortlicher im Unternehmen?
Da habe ich eine wundervolle Antwort drauf, nämlich einen Aspekt, den wir bislang ignoriert haben, die Zusammenarbeit zwischen Kreation und Media. Wenn ich vor der Frage stehe, sagt mir ein drittes Medium, das die Aufgabe erfüllt, dann gehe ich zur Kreation und sage, nehmt mal die Botschaft, die ihr ja kennt und die ihr bisher umgesetzt habt für Fernsehen und für digitale Medien. Wie würdet ihr diese Botschaft umsetzen in anderen Medien? Ja. Ich als Mediaplaner sage, so, ob er damit die Zielgruppe trifft oder nicht. Ja, und die inkrementelle Reichweite in dieser Zielgruppe besonders steigert. Das ist meine Aufgabe. Es kann sein, die Kreation kommt auf eine Lösung, wo der Kunde sagt, das ist es. So möchte ich meine Botschaft transportiert sehen. Ja? Und dann sind wir auf einmal bei Radio, ja? Wo kein Mensch drüber nachgedacht hätte, weil Radio dann in der Lage ist, meinetwegen die Botschaft unglaublich tief ins Gehirn zu bringen, ja, weil das kann ja Radio, ne? Und die Botschaft eignet sich einfach dafür, ne? Ganz empathisch daherzukommen und im richtigen Augenblick und, ne, nicht zwischen dem Gurkenangebot 19 Cent bei Penny, sondern, ne, dann suche ich mir bestimmte Umfelder, in denen das passt.
Aber kann der Kreative das? Weil der ist ja kein Mediaplaner wiederum. Also der sagt vielleicht, okay, ich kann dir das wunderbar auf die Audiospur bringen, aber...
ich arbeite mit sehr, sehr vielen Kreativagenturen zusammen. Hab das mein ganzes Leben lang mit einer ganz großen Leidenschaft und Begeisterung gemacht und kann hiermit bestätigen, Kreative haben ein untrüglich tiefes Gespür für Wirkung in den Medien. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Auf jeden Fall mehr, als Medialeute Kreation verstehen. Deshalb sollte man hier die Kreativen ruhig mal machen lassen. Ich nehme mal ein Beispiel, die wahrscheinlich erfolgreichste Kampagne der letzten 10 Jahre war die Kampagne für die SPD zur Bundestagswahl 2021. Es gab überhaupt keinen Vorgang, wo nicht Kreation und Media gemeinsam die Botschaft, über die Botschaft entschieden haben, gemeinsam darüber entschieden haben, wo die Botschaft platziert wird. Das war Schulterschluss, ja. Es gab eine tägliche Nähe untereinander. Jedes Gespräch wurde geführt, das diese Intensität brachte.
Also, warum war das ein erfolgreichste? Und zweite Frage. Also warst du involviert oder warum weißt du, dass die so eng zusammengearbeitet haben? Gab es dazu Presse?
Ja, ich war der Verantwortliche für die Mediastrategie. Ja? Ja. Und, okay. Und Erfolg ist, mach das mal nach, wir haben den Marktanteil der SPD in einem halben Jahr um 80% gesteigert.
Ohne dich gäbe es heute keinen Bundeskanzler Olaf Scholz. Kann man das mal so zusammenfassen?
Das sieht der Olaf Scholz auch so. Nein, die SPD hat in aller Öffentlichkeit bestätigt, dass die Kampagne Kreation und Media, einen sehr, sehr starken Einfluss auf den Erfolg der SPD hatte. Wir werden niemals dahinter kommen, wie groß der Erfolgsanteil war. Ne? Das können wir nicht messen. Denn wir hatten, das darf man auch nicht vergessen, vielleicht ist das auch eine schöne Nachricht nach draußen an die Kunden, die zuhören. Wir hatten einen Kunden, der ein sehr, sehr klares Ziel hatte. Das ist gar nicht so häufig. Ziel war, Olaf Scholz zum Kanzler machen. Das heißt, wir mussten den Anteil der Wählerstimmen der SPD von 14% steigern auf über 25%. Ne? So, das ist gelungen. So. Es gibt natürlich da noch einen Aspekt, der genauso wichtig ist, wie ein Ziel zu haben. Ich habe noch nie einen Kunden erlebt, der so davon überzeugt war, dieses Ziel erreichen zu können. Also wir waren ja x-mal im Willy Brandt-Haus und haben uns gegenseitig da bejubelt, ne, für das, was wir gemacht haben. Wenn eine CDU uns hätte beobachten können, mit welcher Überzeugungskraft wir daran geglaubt haben, dass diese Sensation möglich ist, das ist für mich einer der Punkte, die dazu geführt haben, dass es geklappt hat. Wir waren hundertprozentig davon überzeugt. Ja. Und so entstanden ja auch Bilder von Olaf Scholz als Kanzler. Die CDU, die muss sich sonst wohin gebissen haben. Ja? Was erlauben sich SPD? Ja? Das haben wir gemacht. Wir haben dran geglaubt.
Kann man das übertragen, also das Beispiel aus der Politik in Unternehmen? Weil ich sage mal, für einen Politiker ist es ja wahrscheinlich so ein bisschen Grundvoraussetzung, dass man an so ein hohes Ziel glauben muss. Davon hängt ja auch die Wiederwahl letztendlich und der eigene Job dann ab. Im Unternehmen hängt ja jetzt vielleicht nicht der Job davon ab, ob die nächste Weihnachtskampagne oder sonst was Kampagne irgendwie jetzt ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter ist. Also wenn es wie bei Nike ist, dann hängt vielleicht der Job von ab. Aber ich sage mal, für den normalsterblichen Mediaplaner, der seine Reichweite oder ein anderes gesetztes Ziel irgendwo nicht erreicht, geht es ja jetzt nicht wie in der Politik um die Kanzlerschaft. Also wie kann ich das Beispiel jetzt übertragen auf ein Unternehmen, wenn ich es kann?
Das geht auf jeden Fall. Die Frage wird eigentlich umgekehrt gestellt. Ne? Kann man die Erkenntnisse aus der Markenwerbung übertragen auf Politik? Da lautet auch die Antwort ja, weil das sind ja beides in beiden Fällen Botschaften, die an die richtige Person müssen. Und ja, das hat was mit Leidenschaft zu tun, aber wir haben doch gerade darüber gesprochen, wie die Zielgruppe zu ihrer Entscheidung kommt. Ja, da funktioniert eine Rügenwalder Mühle ja doch so ähnlich wie ein Wahlzettel. Ja, leider Gottes muss man, es geht um Kommunikation. Ne? So. Und ich habe eine Sache postuliert bei dieser Kampagne, das mache ich bei jeder anderen auch. Wir müssen gucken, dass wir relevant sind. Der Grund, warum wir 10.000 Werbebotschaften am Tag nicht wahrnehmen, ist, dass sie für uns nicht relevant sind. Wir müssen Menschen suchen, für die ein bestimmtes Thema relevant ist. Und wir müssen Augenblicke suchen, in denen sie empfänglich sind für die Botschaft. Das sind Selbstverständlichkeiten. Ja? Mhm. Aber setz es mal um. Ja? Das Thema Renten. Das ist
meine Frage, ne? Also wie kommst du jetzt, also was war euer Geheimnis im Mediaplan, würdest du sagen? Ich habe sehr viel, also Plakat ist ja ein Klassiker, ne? In der Wahlwerbung. Fährst durch die Stadt und siehst so gefühlt im 5-Meter-Rhythmus irgendwie ein Plakat von SPD, CDU und Co. Aber sozusagen, was war so der Rest des Mediamixes, wo du sagst, das habt ihr richtig gut gemacht?
Das Geheimnis, das nannte ich Themenzielgruppen. Wir haben nicht eine Zielgruppe gehabt, sondern wir haben 100 Zielgruppen gehabt. Für jedes Thema hatten wir eine eigene Zielgruppe. Für jede Zielgruppe hatten wir eigene Medien. Das war ein bisschen aufwendig. Und war auch gewöhnungsbedürftig für alle Beteiligten. Aber es hat bestens funktioniert, weil es logisch ist. Ja? Weil das Thema Wohnen, bezahlbares Wohnen, interessiert junge Familien. Die haben das Problem.
Was war da dann das Medium oder eins der primären Medien?
Plakate bei Ikea. Wir haben überall haben wir kleine Sticheleien, nannten wir das, ne? Fabriziert und produziert, um die Zielgruppe sehr speziell zu erreichen. Und viele dieser Kampagnen haben es ja auch in die Tagesthemen geschafft. Das heißt, sie haben dann auch die entsprechende Reichweite erhalten. Ne? Ja. Wir haben Plakate am Ballermann aufgehängt, um dort die Menschen, die nach Deutschland zurückkehren, daran zu erinnern, dass sie sich impfen lassen. Ne? Damit waren wir in den Tagesthemen. Das Plakat am Ballermann, das hat nicht sehr viel Reichweite gehabt. Aber in den Tagen
schon. Welches Thema habt ihr dann vorwiegend in sozialen Netzwerken gespielt während der SPD-Kampagne? Also ich frage auch aus einem bestimmten Grund, vielleicht ergänze ich mal kurz die Frage für die Zuhörer. Yeah. Weil also eins der Insights, die man ja jetzt auch gesammelt hat in der insbesondere der letzten EU-Wahl für den Erfolg einer AfD, war ja, dass die offensichtlich das Medium TikTok extrem erfolgreich bespielt haben, Daher die Nachfrage. So, war das bei euch auch schon Thema? Habt ihr dann ein bestimmtes Thema gesetzt innerhalb der sozialen Netzwerke oder Themen, Zielgruppen identifiziert? Und Folgefrage, wie würdest du jetzt beispielsweise bei der nächsten Wahl mit umgehen, sofern du da wieder unterstützt?
Die Antwort lautet Bewegtbild. Wir hatten verschiedene Bewegtbildmotive, die es überhaupt nicht in die großen Medien geschafft haben, weil wir dafür das Geld gar nicht hatten. Es gab zum Beispiel einen Film, den hat die SPD bei einer Pressekonferenz den Journalisten gezeigt. Der ist nur dieses eine Mal gezeigt worden. Da ging es darum, zu zeigen, anhand dieser russischen Matrioschka-Figur, ne, die ineinander verschachtelt ist, wo die Schwächen der CDU liegen und wo die Stärken der SPD liegen. Und diese Matrioschka-Figur war halt das der Eyecatcher dafür. Und es war ein Film. So. Dieser Film ist über die sozialen Medien distribuiert worden in millionenfacher Menge.
Ist distribuiert worden? Also wer hat das distribuiert?
Die Menschen. User-generated. Okay. Wir haben kein Geld dahinter gesteckt. Wir haben gar nichts distribuiert. Das Ding hat einfach die Runde gemacht. Mhm. So, und das geht natürlich im Fernsehen nicht, ja. Das kann das Fernsehen nicht. Aber das kann Facebook, ne? Das war faszinierend und hat der Kampagne an der Stelle bei einer jungen Zielgruppe wieder unglaubliche Kraft verliehen.
Mhm. Würdest du das nächste Jahr machen oder anders machen?
Ja, ich habe eine Idee für einen neuen Media-Mix, den ich jetzt allerdings nicht verraten kann, weil damit würde ich dann die CDU und die SPD, die FDP und andere schlau machen.
Mhm. Aber muss man als
TikTok gehört definitiv nicht dazu. TikTok ist ein No-Go für politische Werbung. Ja.
Ah, okay, spannend, weil also da wird ja wirklich, also jetzt sind wir total in der Politik, aber vielleicht kann man es ja auch aufs Unternehmen übertragen. Du sagst, TikTok ist ein No-Go für politische Werbung. Ist es generell No-Go und warum bist du da so klar in dem Statement?
Also TikTok wird in erster Linie missbraucht für Einflussnahme auf Parteien, auf Wahlen. Wenn ein Medium auf diese Art und Weise missbraucht werden kann und missbraucht wird, dann kann es nicht gleichzeitig positiv funktionieren für Parteien. Es gibt in Deutschland große Werbeunternehmen, die nicht auf TikTok werben. Ne? Das ist tatsächlich eine politische Frage, ne? Ob ich mein Werbegeld nach Peking überweise oder nicht. Oder ob nicht die deutschen Medien und unsere Medienvielfalt es dringender brauchen, das Geld. Ne?
Wer das Geld braucht, ist ja vielleicht für den Werbetreibenden nachrangig. Ja. Aber ich beobachte teilweise so eine Art FOMO, ja, Fear of Missing Out, wenn es um sowas wie TikTok geht, weil dann heißt es, naja, also auf TikTok ist ja jetzt jeder und nachgewiesenermaßen hast du da eine ganz, ganz tolle Reichweite und Bewegtbild ist ja auch total wichtig. So, und dann bist du in der Schlussfolgerung halt ganz schnell dabei. TikTok muss jetzt unbedingt in den Mediaplan mit rein, weil sonst ist man als Werbetreibender sozusagen irgendwie gestern stehen geblieben. Da sagst du ja jetzt eigentlich, das ist Quatsch. Aber wie kann man es vielleicht wenn du jetzt Mediaplaner bist und du gehst jetzt zum Unternehmen und berätst innerhalb einer Mediaplanung, was sind so die 2, 3 Gründe, warum du dann wirklich sagst, also lass mal TikTok lieber aus, abgesehen von des Gelds, soll nicht nach Peking gehen?
Das Thema hat tatsächlich diese Größe. Ja, wir verschieben gerade unsere Mediagelder von unseren Medien, von deutschen Medien, zu internationalen Plattformen, ne, zu US-Plattformen und zu chinesischen und stellen damit tatsächlich die Medienvielfalt in Deutschland in Frage. Jetzt an die Verantwortung von Marketingleute zu rütteln, ist natürlich nicht so ganz einfach, weil sie teilweise diese Verantwortung gar nicht sehen. Ich tendiere eher dazu, zu sagen, diese Medienvielfalt hilft uns, die richtige Auswahl zu treffen. Wie furchtbar wäre es, wenn wir diese Vielfalt nicht mehr hätten und nur noch wählen können zwischen YouTube und TikTok und Facebook. Denn darauf läuft unser Media-Mix im Augenblick hinaus. Ja. Die Situation, die will dann auch keiner.
Siehst du auch andere Gefahren?
Die Gefahr reicht mir, die ist groß genug. Okay. Also weil es geht hier um unsere Demokratie, ne? Die braucht Medienvielfalt. Vielfalt der Meinungen. Wie gesagt, das Marketing fühlt sich nicht verantwortlich für diese Vielfalt. Es geht darum, wie sieht eine Werbewelt aus, in der ich nur noch zwischen YouTube, TikTok und Facebook entscheiden kann, weil es was anderes nicht mehr gibt. Ist jetzt ein Extrem. Ich will diese Medienvielfalt erhalten, genauso wie ich Facebook erhalten möchte. Ja, also die sozialen Medien sind gut für unser Marketing. Ja, ich will die nicht weghaben, aber ich will die anderen auch nicht weghaben.
Es gibt ja schon viele Diskussionen rund um jetzt, also TikTok haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Können ja vielleicht noch einen zweiten Kandidaten mit reinnehmen, X, ja. Also da gibt es ja auch sehr viele Diskussionen. soll man da, darf man da noch werblich aktiv sein? Man füttert ja sozusagen Elon Musk. Ja. Dann gibt es Stimmen, die sich dafür aussprechen, dass X ja das Medium der Meinungsfreiheit ist. Es gibt andere Stimmen, die genau das Gegenteil sagen, die sozusagen, also ein reicher Milliardär entscheidet jetzt darüber, was auf dieser Plattform stattfindet, welche Botschaften gespielt werden. Würdest du das auch als No-Go sehen, ähnlich wie TikTok? Da warst du jetzt relativ klar. Und inwieweit ist es vielleicht auch vergleichbar mit Meta, wo ja Bob Hoffman auch in seinem Buch Ad Scam sehr klar darüber geschrieben hat, dass bei Meta das ja auch super problematisch ist, weil über Gruppen ja auch eine Radikalisierung stattfinden kann, ja, im Sinne von politischen Botschaften.
Dann kommt hinzu, sowohl bei TikTok als auch bei Instagram, dass sie offensichtlich unsere Kinder schädigen, ne? Und ihre Entwicklung. Da kommt einiges zusammen. Ich kann jeden Kunden verstehen, der Medien ausschließen möchte aus seinem Mediaplan. Ich hatte jetzt neulich einen Kunden, der bei einem Fernsehplan Welt-TV ausgeschlossen hat, weil ihm zu rechts gerichtet. Ja? Mhm. Diese Freiheit hat jeder Kunde. Ich bestärke die Kunden darin, diese Freiheit auch auszuüben, weil ich das für legitim halte. Ein Unternehmen sollte eine Haltung haben, wenn es darum geht, wo es sein Geld ausgibt. Die Frage, die du jetzt, bevor du sie stellst, ja, ist, wenn ich etwas ausschließe, kann ich es ersetzen? Und da kann ich nur sagen, es gibt kein Medium, das man nicht ersetzen kann. Es hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Medienlandschaft, dass ein Medium völlig unabkömmlich war. So, und daran hat sich, je mehr die Medienvielfalt zunimmt und die Menge an Medien, natürlich nichts geändert, sondern im Gegenteil, es ist viel leichter, Medien zu ersetzen durch andere.
Aber macht das Werbetreibende nicht teilweise zu einfach? Weil also in der Diskussion, was ich häufig halt mitbekomme, insbesondere jetzt so in der LinkedIn-Diskussion ist, also X ist ein No-Go, weil sozusagen Elon Musk. TikTok, da gibt es hin und wieder kritische Stimmen, nicht ganz so häufig. Also ich habe von dir ja auch schon Posts gesehen, ne? Wir schädigen unsere Kinder. Dann das Thema, dass das ja sozusagen auch von gewissen politischen Parteien auch missbraucht wurde. Aber wenn es dann um andere Plattformen geht, also sowas wie Meta, Facebook, Instagram, da gibt es dann diese Stimmen plötzlich nicht mehr. Und ich habe halt von Bob Hoffman letztes Jahr mal das Buch Ad Scam gelesen. Und Bob Hoffman beschreibt da ja auch wie damals bei der Wahl von erstmaligen Wahl von Trump ja sozusagen auch Meta offensichtlich eine ganz große Rolle gespielt hat und auch die Plattform teilweise halt nicht so kontrolliert ist, wie der ein oder andere sich das vielleicht wünschen mag. Das heißt also, dieses Schwarz-Weiß, ist es nicht zu kurz gegriffen? Also, dass man sagt, so hier, das sind die Medien, die sind sozusagen No-Go. Und auf der anderen Seite gibt man glücklich und zufrieden sein Geld in Instagram und in dem Glauben, sagen, da gibt es weder Bots, da ist alles super kontrolliert. Da, streng genommen gibt es auch einen Milliardär, aber der ist vielleicht nicht so böse wie der andere Milliardär. Also du weißt, auf was ich hinaus will. Kann man die Welt sich als Werbetreibender so einfach malen, ist die Frage, die ich mir dabei einfach immer wieder mal stelle.
Er ist eine Begrifflichkeit. Es geht nicht darum, Medien zu ersetzen, sondern Werbeträger. Ja? Das heißt, wir reden darüber, mag ich unter den Plattformen, die es gibt, möchte ich da auf X verzichten oder nicht? Ja, X ist da der jetzt nicht das Medium, sondern der Werbeträger. Das nur für die Begrifflichkeit. Ich bin mir sicher, dass man für alle Wege, die man braucht, einen Weg findet. einen Ersatz findet. Mhm. Es geht doch bei diesen Plattformen in der Regel um Bewegtbild. Ja? Ja. Die Distribution von Bewegtbild. Ich kann bei YouTube, wenn ich einigermaßen vorsichtig mit der Plattform umgehe, kann ich sogar Pornografie vermeiden. Das geht, ja. Das heißt, es gibt immer Möglichkeiten. Und wenn ich mir ansehe, nimm so etwas wie Choice-Driven Advertising, ja, wo ich gehe auf focus.de und bekomme wenn ein Werbeslot kommt, bekomme ich 3 verschiedene Videos angeboten. Und ich entscheide dann, welches Video ich sehen möchte. Ja, das intensiviert natürlich die Aufnahme der Botschaft ungemein. Das heißt, ich habe überall neue Möglichkeiten, meine Botschaft sicherer loszuwerden an die Zielgruppe als in Gefahrenumfeldern. Ich muss sie suchen und ich muss bereit sein, mehr zu zahlen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja.
Aber meine Frage ist ja, was sind Gefahrenumfelder? Weil, also sozusagen, so, kann ja. man einfach sagen, Facebook ist keins, aber Twitter ist eins. Also, oder ist das zu einfach gedacht?
Nee, das ist kompliziert. Die ganze Brand Safety-Diskussion geht ja darum, wer entscheidet denn, was unsafe ist. Ja. Und hier muss ich, wir kennen ja gerade die amerikanischen Unternehmen sehr gut im Umgang mit solchen Dingen, hier darf ich dem einzelnen Unternehmen überlassen, das selbst zu entscheiden. Ja. Ich meine, als wir vor 20 Jahren für Levi's gearbeitet haben, durften wir auch nicht in Sexumfeldern werben. Ist eine Entscheidung des Unternehmens. Ja, aber es hat sich einer Gedanken gemacht. So, das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass die Leute sich Gedanken machen, wo sie werben, weil sie eine Verantwortung tragen. Und wenn einer sagt, TikTok ist für mich nicht okay, aber Zuckerberg ist es, dann akzeptiere ich das. Weil er hat sich ja Gedanken gemacht, oder sie, ne?
Okay. Das heißt, dein Appell ist einfach, macht euch Gedanken und entscheidet dann sozusagen, wo ihr vertreten sein möchtest. Und okay. Welche Empfehlungen hast du noch an Werbetreibende, um ja, so langsam zum Ende zu kommen? Also was sind so die Themen, die dich noch umtreiben?
Mir geht es in erster Linie darum, wie ich die Relevanz der Botschaft in den Griff bekomme. Mhm. Und das halte ich für eine recht spannende Arbeit für einen Mediaplaner, der nicht nur einfach eine Plattform wählt, sondern sich Gedanken darüber macht, wie er die Plattform nutzt. Nimm mal ein Beispiel, viele Kaffeemarken werben nachts um 23:30. Mhm. Warum tun die das? Sie tun das nur, weil die Werbung in dem Umfeld vom TKP her billiger ist. Ja? So. Und da sage ich, Leute, ihr habt da den falschen KPI. Ne? Weil kein Mensch braucht mitten in der Nacht, ich meine, die Leute gehen ja eh schon um halb elf ins Bett, ne? Da fangen sie ja schon an. Kein Mensch will da Kaffeewerbung sehen. Und ich bezweifle, ob das der Marke gut tut. Ja, nicht weil jemand denkt, um Gottes Willen, die Marke kaufe ich nie wieder. Das natürlich nicht. Sondern hilft das meiner Marketingzielsetzung, in einem Augenblick zu werben, wo das mein Thema völlig irrelevant ist? So, und das macht mir ungeheure Freude. Und auch wenn der Nachweis nicht einfach ist, dass die relevantere Werbung oder das relevantere Umfeld tatsächlich die Werbewirksamkeit steigert, das ist irre schwer nachzuweisen, habe ich es nur mit erfolgreichen Kampagnen zu tun, die diesen Weg beschreiten. Also falsch kann es auch nicht sein. Ne? Und Die Forderung der Wunsch an die Werbungtreibenden in dem Zusammenhang ist, einfach den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Ja? Was relevant ist, wird Aufmerksamkeit stärker wahrgenommen. Ja? Nur was ich sehe, kann ich wahrnehmen. Ja? Also diese einfachen Aussagen, wenn wir denen folgen würden, würden wir die Werbewirkung schon steigern.
Das ist dann der Kunst- und Erfahrungsteil in deinem Job mit Sicherheit. Und der vielleicht in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist, wie eingangs schon erwähnt, aufgrund der Tatsache, dass halt viele einfach denken oder meinen, dass man alle KPIs irgendwo fassen kann. Nur weil man sie hat, ja, so im digitalen Umfeld. Ist ja genauso wie der Performance Market hier, der sozusagen auf die dritte Nachkommastelle im CPO optimiert. Völliger Quatsch eigentlich, vor allem in Zeiten von ETP, ITP, ATT, Third-Party-Cookies, die verschwinden. Also das, ich meine, die Welt ändert sich auch. Das ist auch so ein bisschen mein Appell, meine Erfahrung ergänzend zu deiner. Mhm. Insbesondere an die Performance-Marketeers, von denen ich auch sehr viele Zuhörer habe, da einfach so ein bisschen freier zu denken, ne? Weniger sich an KPIs festzuklammern, die halt eh nicht mehr verlässlich sind, wo man vielleicht noch bestenfalls 30-40% durchmessen kann, Impressions verloren gehen und dergleichen mehr. Und mehr sozusagen auf Sinn und Verstand, so ein bisschen, was du ja auch nennst, und Relevanz und Werbewirkung zu gehen und die Kreation halt auch wieder stärker in den Vordergrund zu stellen. Das ist das, was ich aber auch wahrnehme in vielen Gesprächen gerade mit Werbetreibenden. Das ist das Positive. Ja. Aber ich glaube, den Appell muss man weiter ganz stark auch spielen, weil halt es auch so ein bisschen gelernt wurde die letzten 10, 15 Jahre. Nur weil man KPIs hat, dass dann sozusagen man alles kontrollieren kann, war halt auch ein Fehlglaube. So, und
wenn ich KPIs habe, habe ich die gleichen KPIs wie alle anderen auch. Das heißt, die KPIs liefern mir gar keine Möglichkeit, mich zu unterscheiden positiv. Dazu brauche ich schon ein bisschen Fingerspitzengefühl oder Kunst oder was auch immer. Das macht den Unterschied dann, ja.
Tolles Schlusswort. Thomas, ich danke dir. Ganz, ganz klasse, dass du mit 72 immer noch mit voller Leidenschaft dabei bist, da wahnsinnig viel Erfahrung mitbringst. Und spannende Folge. Danke fürs Kommen, für deine Insights.
Ich danke dir und freue mich auf die Reaktionen des Publikums. Und wünsche dir ein schönes Wochenende.
Danke, ebenso.